Guten Morgen. Im Jahr 1625, das war der 30-jährige Krieg in dieser Zeit, da gab der König Gustav II. Von Schweden dieses Schiff in Auftrag. Und es sollte ein ganz besonders prachtvolles Schiff werden. Die ganze Welt sollte sehen, was für eine tolle Seemacht Schweden ist. Also wurden 1000 Eichen gefällt, sie wurden zum Bauplatz transportiert und dann wurde mit dem Bau des Schiffes begonnen. Und der Plan war, dass es sozusagen eine schöne große Galeere wird, eine Kriegsgalere wird, mit einem Deck mit voll Kanonen sozusagen, so dann schön eindrucksvoll, das war der Plan. Aber 5 Monate nach Baubeginn erfuhr der schwedische König, dass der dänische König ebenso ein großes Schiff vorhat zu bauen. Also gab er die Anweisung, dass das Schiff natürlich noch viel größer und schöner und noch herrlicher irgendwie sein sollte und dass es vor allem 2 Kanonendecks haben sollte. Nicht nur 1 Kanonendeck, sondern 2 Kanonendecks und beide Kanonendecks voll besetzt mit Kanonen, mit der gleichen Anzahl. Und nicht irgendwelche Spitzerkanonen, sondern die richtig tollen, schweren, furchterregenden, ja, aus Bronze, mit dem man ganz weit schießen kann und so. Also 36 echte, große, schwere Kanonen auf 2 Decks. Und natürlich sollte das Schiff auch ein bisschen optisch was hermachen. Deswegen wurde jede Menge Verzierungen da oben drauf gebracht. Das waren insgesamt 700 Statuen, die auf dem Schiff oben versetzt waren mit allen möglichen Figuren. Einfach nur, um einfach diese Größe und Herrlichkeit und Macht der schwedischen Seemacht zum Ausdruck zu bringen. Und dann kam der 10. August 1628. 3 Jahre lang haben sie an diesem Schiff gebaut und dann war endlich der große Tag. Der Hafen, da war eine Menschenmenge, alle waren ganz gespannt, die Anker wurde gelichtet, 3 Segel wurden gehisst, Salut wurde geschossen und das Schiff gleitete majestätisch aus dem Hafen. Und dann kam ein Windstoß, ein ganz leichter Windstoß und das Schiff ging blub, blub unter. 20 Minuten hat die Jungfernfahrt gedauert und das Schiff war weg. Was ist da schiefgegangen? Eigentlich sind Segelboote ja eigentlich sehr stabile Schiffe, die auch den ärgsten Sturm eigentlich standhalten. Und das Geheimnis ist die Gewichtsverteilung. Solange, wenn mehr Gewicht unterhalb der Wasserlinie ist als oberhalb, ist ein Segelschiff das sicherste Schiff der Welt. Ja? Weil egal wie sehr der Wind drückt, wie sehr es auf der Seite drückt, es ist wie ein Stehaufmännchen und geht immer wieder in die Höhe. Aber sobald sich das Gewicht irgendwie verschiebt und oberhalb der Wasserlinie mehr Gewicht ist als unterhalb, dann reicht ein winzig kleiner Windstoß und ups, das Schiff kentert. Und genau das ist damals bei der Vasa passiert. Durch die ganzen Zubauten und vor allem durch die 2 Kanonendecks oberhalb, die nicht so ganz geplant waren, haben sie irgendwie vergessen, dass da irgendwie ein Problem entstanden ist. Vor vielen, vielen Jahren, in den 90er Jahren, war auf einer AGG-Schulungskonferenz, habe ich schon einmal einen Referenten über dieses Bild reden hören. Und er hat das Bild genommen, um einen Vergleich zu uns Menschen zu ziehen. Weil wir Menschen, wir reden sehr, sehr gerne, wir beschäftigen uns gerne mit den äußerlichen, sichtbaren Dingen. Wie unsere Karriere, unsere Arbeit, wie wir auf andere wirken, wie wir ausschauen. Aber oft sind es die unscheinbaren, unsichtbaren Dinge, die in Wahrheit die Entscheidenden sind. Und auch jeder von uns hat so seine verborgenen Bereiche unterhalb der Wasserlinie, unsere Seele. Das, was in uns ist. Unsere Seele ist der Ort, wo uns Gott begegnet, wo wir seine Stimme hören können. Der Ort, wo unsere Überzeugungen entstehen. Und in den Stürmen des Lebens zeigt es sich dann, ob wir genügend Gewicht unterhalb der Wasserlinie haben, um uns durch diesen Sturm durchzubringen. Und heute möchte ich euch gerne ins Alte Testament entführen. Zu einem sehr, sehr bekannten Menschen, der es im Lauf seines Lebens irgendwie gelernt hat, genügend Gewicht unterhalb der Wasserlinie anzusammeln, damit er auch die stärksten Stürme überwinden konnte. David, der Mann nach Gottes Herzen. Ich glaube, wenn David heute hier wäre und sich hier vorstellen würde, dann könnte, glaube ich, eine sehr beeindruckende Liste an tollen Dingen auflisten. Also als Jugendlicher hat er Löwen und Bären besiegt, um die Herde seines Vaters zu schützen. Als Jugendlicher hat er den Riesen Goliath besiegt. Als junger Mann hat er dann viele erfolgreiche Schlachten geschlagen, die Herzen der Frauen erobert und die Philister aus dem Land vertrieben. Als König von Israel hat er Jerusalem zur prachtvollen Hauptstadt eines großen Reiches gemacht. Ja, und nebenberuflich war er auch noch Musiker und seine Lieder, das werden bis heute gesungen und gespielt. Aber wie ihr alle wisst, ist das nur eigentlich die eine Seite. Die Bibel ist ein durch und durch ehrliches Buch. Und sie erzählt nicht nur von den Stärken und Erfolgen Davids, sondern auch von seinen Schwächen und von seinen Versagen. Und David hat, wie wir wissen, mehr als einmal gehörigen Mist gebaut. Aber wir Menschen, wir bleiben meistens bei diesem Punkt stehen. Gell? Wir schauen uns einen Menschen an und sehen so seine Stärken, seine Schwächen und ziehen dann quasi irgendwo unser Conclusio. Rechnen alles zusammen, kommen zu einem Urteil. Aber der Gott der Bibel ist anders. Für Gott war David mehr als die Summe seiner Plus und Minus. Und auch du bist für Gott mehr als die Summe deiner Hochs und Tiefs. In 1. Samuel 13 sagt Samuel über David: Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Und der Herr hat ihn als Fürsten beauftragt über sein Volk. Und irgendwie sehen wir in diesem einen kurzen Satz schon, dass Gott viel, viel mehr in diesem damals noch jungen David sah, als man so auf den ersten Blick hätte sehen können. Für Gott war David der Ausgesuchte, der Beauftragte, mit dem er etwas vorhat, der Gesalbte, ein Mann nach seinem Herzen. Was hat David zu einem Mann nach Gottes Herzen gemacht? Und ich glaube, dass das große Geheimnis lag vor allem in der innigen Beziehung, die es zwischen Gott und David gab. Es gibt da einen Psalm, zum Beispiel Psalm 3, Vers 4, wo David schreibt: Aber du Herr bist der Schild für mich, du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Und in diesem kurzen Satz merkt man eine wahnsinnige Tiefe in dieser Beziehung. David vertraute Gott. Und immer wenn es eine Krise gab, war Davids erster Weg immer automatisch irgendwie zu Gott. Und David wusste, egal was passiert, ich bin von Gott umgeben. Er ist da und ich bin nicht alleine. Und Davids Ehre lag nicht in dem, was er gemacht hat, nicht in seinen Erfolgen, auch nicht in seiner tollen Karriere oder auch nicht in seiner schönen blonden Haarpracht, die überliefert wurde. Gott ehrte David, David ehrte Gott und das war's. Das hat genügt. Gott ehrte David, David ehrte Gott. That's it. Und David machte auch sich nicht selber größer, als er war. Nicht er erhob sein Haupt, sondern wie er steht, sondern er wartete, bis Gott sein Haupt erhob. Aber diese Beziehung zwischen David und Gott war nicht von Anfang an da. Das ist eine Beziehung, die hat sich über Jahrzehnte entwickelt. Sie ist im Laufe seines Lebens mehr und mehr gewachsen. Und ich möchte mit euch heute eines von diesen Schlüsselerlebnissen anschauen von David in diesem Wachstumsprozess. Das ist im 2. Samuel, im Alten Testament, 2. Samuel, Kapitel 6. Und David befindet sich hier gerade so richtig im Höhenflug. Alles, was Gott ihm bisher versprochen hat, begann sich zu erfüllen. Er war der frisch gesalbte König von Israel, hat Jerusalem erobert, hat es zur Hauptstadt gemacht. hat mit Gottes Hilfe die Philister vertrieben. Und sogar der König von Tyros, also dieser Promi, der König von Tyros, schickt Boten und Handwerker nach Jerusalem, damit sie dem David einen Palast bauen. Also wenn das nicht der Höhepunkt ist, wenn der Baumeister der Umgebung der Beste sozusagen freiwillig kommt, um ihm einen Palast zu bauen zu dürfen sozusagen. Ja. Kennst du das, wenn einmal alles so richtig gut läuft und einfach alles passt, im Job, in der Familie, privat, es ist einfach alles perfekt. Alles läuft gut. Und jetzt, mitten in dieser Begeisterung, beschließt David, irgendwie so als krönenden Abschluss, dass er auch noch die Bundeslade nach Jerusalem bringt. Die Bundeslade, das war das Symbol für Gottes Gegenwart. Es war eine kunstvoll vergoldete Kiste aus Akazienholz. Wer weiß, was sich in der Kiste befunden hat?
Die Tafel.
Genau, die Tafel mit den 10 Geboten, genau, richtig. Was noch? Ich habe schon gehört, irgendwas mit. Der Stab Aarons, genau. Und da gab es noch eine dritte Sache. Was zum Essen, genau. Und was zum Essen? Das Manna, genau. Eine Schüssel, eine Originalschüssel mit dem Original Manna von damals von der Wüstenwanderung. Diese drei Dinge waren in der Kiste drinnen. Und über der Kiste thronten zwei Engelfiguren, die vielleicht ungefähr so ausgesehen haben. Es waren Cherubim dargestellt, also große, mächtige Engel mit großen Flügeln. Und genau dort, wo sich ihre Flügel berührten, dieser Punkt, das war das Allerheiligste. Das war der Ort der Begegnung mit Gott. Und heute war der Tag, wo David persönlich die Lade Gottes nach Hause bringt, in seine neue Hauptstadt. Und in 2. Samuel 6 lesen wir das, wie David 30.000 Mann seiner besten Soldaten als Eskorte bereitstellt. Und wir lesen, sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen, nachdem sie es aus dem Haus von Abinadabs geholt hatten, das auf einer Anhöhe stand. Und Usa und Achio, die Söhne von Abinadabs, lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade Gottes befand. Achio ging vor ihr her, und David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zittern, Harfen, Tamburin, Rasseln und Zimbeln. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Stimmung vorstellen? Das war ein Volksfest. Die berühmte Lade Gottes wird in die Hauptstadt gebracht. Und dann passierte es. Doch als sie zur Tenne von Nachon kamen, stolperten die Rinder. Die Rinder stolperten. Und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte, und Gott tötete ihn, sodass er dort neben der Lade des Herrn starb. Und auf einmal ist das Volksfest zu Ende. Ein Unfall, ein unglücklicher Handgriff, und auf einmal liegt ein junger Mann tot auf der Erde. Es war doch gerade noch alles so gut. Es war doch eine gute Idee, die Lade nach Jerusalem zu bringen, oder? Und es gab doch eher eine Ehrenkompanie und einen ganz nagelneuen Wagen, mit dem das Ganze transportiert wurde. Und der junge Mann wollte doch einfach nur helfen. Warum hat Gott so empfindlich reagiert? Hast du auch schon mal sowas erlebt? Alles ist gut, du gibst dein Bestes und auf einmal passiert etwas völlig Unerwartetes. Mit deinem Geschäft läuft alles gut, du investierst, baust aus und dann kommt eine Pandemie und auf einmal ist das Ganze irgendwie von Hugo. Oder du fühlst dich in der Arbeit wohl, alles ist gut, dann plötzlich Umstellung auf Kurzarbeit, Kündigung und auf einmal stehst du im Grunde vor einer Existenzkrise. Oder gerade noch war eh alles bestens, aber dann kommt diese Diagnose. Und auf einmal schlagartig ist alles ungewiss. Wie gehst du damit um, wenn du plötzlich einer höheren Gewalt ausgesetzt bist? Davids allererste Reaktion war Wut. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Und wenn ich jetzt ein bisschen an die Psalmen denke und überlege, wie David so da seine Gefühle ausgedrückt hat, dann habe ich das Gefühl, dass das Wort empört hier eine milde Untertreibung ist von dem, was wirklich in ihm vorgegangen ist. Wie kannst du es wagen, Usa einfach so zu bestrafen? Er wollte doch nur helfen. Warst du schon einmal wütend auf Gott? Wütend, weil du einfach nicht verstanden hast, warum er etwas gemacht hat? Wozu etwas gut sein soll? Eine der Stärken Davids war, dass er sich nie vor Gott ein Blatt vor den Mund genommen hat. Er war immer ehrlich. Egal, ob er wütend oder fröhlich war, oder verzweifelt oder begeistert, David hat immer ganz offen und ehrlich mit Gott gesprochen. Und das kannst du tun und das darfst du auch tun. Gott hält deine Wut aus. Aber dann tut David noch etwas. Er bleibt an diesem Tag nicht bei seiner Wut stehen. Ja, er hätte an dem Tag eigentlich beleidigt Gott den Rücken kehren können. Aber stattdessen lesen wir, David bekam an jenem Tag Angst vor dem Herrn. Und er fragte sich, wie soll die Lage des Herrn jemals zu mir kommen? Und das ist die zweite Stärke von David. David war kein Sturkopf, der bei seiner ersten Reaktion stehen geblieben ist. Er war jemand, der bereit war, Fragen an sich heranzulassen. Und hier sehen wir die Frage, die mitten in seiner Krise in David hochkam. Ich wollte doch nur die Lade des Herrn zu mir bringen, die Lade Gottes zu mir bringen. Aber wenn ich sie nicht holen kann, wie soll die Lade des Herrn dann jemals zu mir kommen? Oder wenn man jetzt die Symbolik mit hineinnimmt und anders ausgedrückt, ich wollte doch nur Gottes Gegenwart zu mir bringen. Ich wollte Gott zu mir bringen. Aber wenn ich Gott nicht holen kann, wie soll Gott dann jemals zu mir kommen? Bis dahin hatte er Gott als mächtigen Helfer in der Not erlebt. Und das stimmt. Gott ist ein mächtiger Helfer in der Not. Und so wie Gott ihm geholfen hat, wollte er auch Gott etwas Gutes tun. Und auch ihm helfen und die Bundeslade zurück in die Mitte des Volkes bringen. Aber inmitten seines redlichen Bemühens hat David etwas Entscheidendes übersehen. Dass Gott und wir Menschen nicht auf der gleichen Stufe stehen. Er ist der allmächtige Schöpfer. Und wir sind seine Geschöpfe. Und so spürt David vielleicht an jenem Tag, vielleicht sogar zum ersten Mal so richtig, dass er Gott nicht kontrollieren kann. Und diese Erkenntnis macht ihm Angst. Ich kann Gottes Lade nicht einfach zu mir holen. Gott entscheidet, wann und wie die Lade zu mir kommt. Und an jedem Tag trifft David dann eine weise Entscheidung. Eine Entscheidung, die seine Beziehung zu Gott eine völlig neue Tiefe gab. Und im Grunde hat er einfach die Predigt von letzter Woche persönlich angewandt. David beschloss, auf Gott zu warten. Hier. Und er beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Emom aus Gat. Und die Lade blieb dort 3 Monate. bei der Familie. Und der Herr segnete diese Familie und das ganze Haus. Und dann erfuhr König David, der Herr hat Obed-Edoms Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes gesegnet. Da ging er zum Haus Obed-Edoms, um die Lade in einem festlichen Zug in die Stadt Davids zu holen. Und da lesen wir dann davon, dass er jetzt einen zweiten Versuch machte. David wagte einen zweiten Versuch. Aber diesmal machte er es richtig. Ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, was der Fehler beim ersten Mal wirklich war. Beim ersten Mal wurde die Bundeslade wie eine Trophäe auf einem Wagen mit militärischen Eskorte transportiert. Aber Gott hatte selber im Buch Mose ganz genaue Anweisungen aufgeschrieben, gegeben, wie die Lade zu transportieren ist. Und dieses Mal hielt sich David an Gottes Anweisungen. Gottes Lade musste nämlich getragen werden. Deshalb hat er sich diese Ringe auf der Seite montiert, wo man die so Stöcke durchzieht, damit sie getragen wird. Und wir lesen dann, als die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, blieben sie stehen und David opferte ein Rind und ein Mastkalb. Also immer alle 6 Schritte. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinenen Priesterschurz. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und unter dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Das war der Tag, an dem Gott in Jerusalem einzog. Diesmal war es kein Siegeszug, wo Gottes Lade stolz wie eine Beute präsentiert wird. Diesmal wurde Gottes Einzug gefeiert. Und die Bewohner Jerusalems sahen an diesem Tag keinen prachtvoll gekleideten König David im schillernden Königsgewand, sondern sie sahen einen David, der sich vor Gott klein machte, indem er für Gott ausgelassen tanzte. Nicht David, sondern Gott stand im Mittelpunkt an diesem Tag. Obwohl ich sehr stark vermute, dass die Menschen dem Anblick ihres halbnackten Königs so bald nicht vergessen haben. Aber Davids Beziehung zu Gott ist damals tiefer geworden. Gott ist nicht nur der Retter in der Not, nicht nur der, mit dem man Riesen besiegt und Philister besiegen kann. Gott ist auch der oberste König. Und er hat das letzte Wort. Er bestimmt, wann und wie etwas passiert. Man kann ihn nicht zu sich holen, aber er kommt gerne. Man kann ihm nichts befehlen, aber man kann sich auf ihn verlassen. Ein Kapitel später lesen wir von einem Dialog zwischen David und Gott. Und David möchte Gott so gerne einen Palast bauen. Ihr kennt die Geschichte. Irgendwie ist es unfair, dass David in einem Palast wohnt und Gott in einem Zelt wohnt. Aber Gott sagt, das ist urlieb von dir. Aber nicht du sollst mir ein Haus bauen, ich werde dir ein Haus bauen. Ein Königshaus, das für immer bestehen wird. Und einer deiner Nachkommen wird immer König auf dem Thron sein. So wie David als König Gottes Volk gesammelt und von Feinden befreit hat, wird auch dieser König Gottes Volk sammeln und befreien. Und circa 1000 Jahre später kam in Bethlehem ein Nachkomme Davids auf die Welt. Und auf den Weiden, auf denen David damals die Schafe seines Vaters gehütet hat, sind wieder Hirten. Und in jeder Nacht hören sie, was es mit diesem Kind auf sich hat. Die unglaubliche Botschaft, dass dieser Sohn Jesus heißt und der Messias ist, der die Menschen retten wird. Und aber Jahre später gibt es wieder einen Einzug in Jerusalem. Wieder gibt es jubelnde Menschenmassen. Aber diesmal zog Gott nicht symbolisch in Gestalt einer Lade in Jerusalem ein. Diesmal kam er persönlich, als Mensch auf einem Esel. Und so wie damals war auch Jesus irgendwie am Höhepunkt seiner Beliebtheit. Ja? Er hat gerade vorher Lazarus zum Leben erweckt gehabt, alle wollten ihn sehen. Die ganzen Menschenmassen waren begeistert. Und wie das für eine Situation, eigentlich, wo alles jetzt irgendwie ganz... Also Jesus hätte eigentlich nur mit dem Finger schnippen müssen und die hätten ihn zum König gemacht. Ja? Die waren aber bereit, ihn zum König zu machen. Aber so wie damals. Gott lässt sich nicht kontrollieren. Er hatte einen anderen Plan. Einen viel besseren, größeren Plan. Jesus kam, um uns Menschen aus den Fesseln der Sünde zu befreien. Er kam, um an unserer Stelle am Kreuz zu sterben, um die Kluft zwischen uns Menschen und Gott zu überwinden. Und er kam, um dich aus deinen Fesseln zu befreien. Er kam, um statt dir am Kreuz zu sterben und die Kluft zwischen dir und Gott zu überwinden. Als Gott David damals den Plan offenbart hat, da war David zuerst einmal sprachlos. Und dann lesen wir von einem Gebet, das David gesprochen hat. Wer bin ich, Gott, mein Herr? Und was ist meine Familie, dass du mich so weit gebracht hast? Und jetzt, Gott, mein Herr, gibst du mir und meinen Nachkommen zu allem anderen auch noch eine Zusage, die bis in die ferne Zukunft reicht. Ist das allen Menschen bestimmt, Gott, mein Herr? Was kann ich noch zu dir sagen? Du kennst mich, deinen Diener, genau, Gott, mein Herr. Weil du es zugesagt hast und weil es dein Wille war, hast du all dies Große getan und es mich erkennen lassen. Du bist groß, Gott, mein Herr. Keiner ist dir gleich. Und es gibt keinen anderen Gott. Wir haben nie auch nur von einem anderen Gott wie dir gehört. Und irgendwie wünsche ich uns allen, dir und mir, dass wir Gott genauso erleben, wie David es getan hat. David wusste, egal was auch passiert, ich bin von Gott umgeben. Er ist da und ich bin nie alleine. Davids Ehre lag nicht in dem, was er gemacht hat, sondern Gott ehrte David und David ehrte Gott. Und das war's. Und David machte sich nicht größer, als er war. Er erkannte Gottes Größe und vertraute ihm und wartete auf sein perfektes Timing. Und er war durch und durch ehrlich mit Gott und hat Gott einfach mit seiner Wut und mit seiner Begeisterung, mit all seinen Gefühlen einfach konfrontiert. Und er war bereit, nicht bei seinen Gefühlen stehen zu bleiben, sondern auch tiefer zu gehen und die Frage zu formulieren, die ihm auf der Seele brennt. Und all diese Dinge verlieh seiner Seele Gewicht. Und ich wünsche dir und deinem Schiff ganz, ganz viel Gewicht unterhalb der Wasserlinie, auf das es dich sicher durch die Stürme des Lebens bringt.